Ich setz mich hier hin, okay? Also nicht im Stehen. Also, schwierig. Also ich freue mich auch zum Veteranentreffen, keine alten, sondern bekannte Gesichter zu sehen. Und ihr werdet jetzt von mir hören, wie wir früher alle ganz klasse gewesen sind. Das Thema heißt die Friedensbewegung ab 1981. Das ist eigentlich ein bisschen eine Erbschleicherei. Ne? Die Anfänge des Ostermarsches gehen auf das Jahr 1958 zurück. 1957 hat Konrad Adenauer gesagt, wir haben jetzt taktische Atomwaffen. Das ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung der Artillerie. Das fanden relativ viele Leute nicht. Und dann gab es 1958 die erste Anti-Atom-Demo und 1960 den ersten regulären Ostermarsch. Das ist dann ein bisschen eingeschlafen, so in den 70er Jahren. 1981 dann in Tübingen, wobei das auch wieder ein bisschen ungerecht ist zu sagen, die Friedensbewegung in Tübingen hat 1981 angefangen, denn es gab vorher schon Organisationen wie Pax Christi, katholisch, ohne Rüstung leben, evangelisch oder die Antikriegsinitiative in Böblingen-Sindelfingen. Aber die eigentliche Gründungsurkunde der Friedensbewegung ist der 5. März 1981. Da ist die Friedensbewegung im Kreis Böblingen zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Damals haben vier Leute eine Einladung geschrieben, Uli Mülbe. Immer die alte Geschichte, wenn Auge und Ohr in Konkurrenz treten, kein Schwein hört mir zu. Uli Mülbe, Klaus Filipschek, hier Bernd Rixinger und ich, wir haben 30 Leute angeschrieben und gesagt, sollen wir uns nicht mal treffen, um gegen die Nachrüstung was zu machen. Es kamen 83 in die Goldberg-Gaststätte und Bernd Rixinger hat damals auch gesagt, wir sammeln 2500 Unterschriften gegen den Krefelder Appell und dann können wir uns im Sommer wieder auflösen. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, mein Gott, 2500 Unterschriften, das schaffen wir nicht. Und das ist dieser Krefelder Appell. Wir haben in Deutschland dann 4 Millionen unterzeichnet. Und zwar deshalb, weil, erstmal, er ist äußerst knapp, er ist sehr eindeutig und er ist sehr konkret. Er richtet sich gegen den Beschluss, 464 plus Missile in Deutschland aufzustellen, 108 Pershing 2 Raketen. Und er weiß noch, wenn die kommen, dann werden wir möglicherweise Abschussrampe der Amerikaner und gleichzeitig Zielscheibe der Russen. Und dann gab es noch so nette Sprüche aus Washington, wir überlegen, ob wir nicht einen führbaren Atomkrieg installieren können. Und das hat ziemlich viele Leute tatsächlich innoviert. Wir sind dann eben über die 2500 hinübergekommen. Und wirklich, es gab einen Sog. 1981 gab es immer wenige Wochen einen regelrechten Sog. Dann gab es diese Demo in Bonn mit Gerhard Eppler, Loretta King, Bastian, General Bastian, kennt ihr noch? Ne? Und wir haben damals, glaube ich, vier Busse geordert. Wir haben damals vier Busse geschartert und am Schluss waren es 20. Es war die größte Sindelfinger-Demo bis dahin, die hat aber in Bonn stattgefunden, 1100 Leute. Und ich weiß noch, wie Stefan Kurzinski und Richard Pieterle nachts, zwei Tage vorher vom Café, mit 10.000 Mark in der Tasche, damals haben wir das Geld abgeliefert, zur Sparkasse gegangen sind, also am nächsten Tag. In Herrenberg, bei uns waren es 1100, in Herrenberg waren es 400. Es gab diese Bewegung, die sich um den Krefelder Appell herum kristallisiert hat, hatte grob gesagt zwei Richtungen. Es gab diejenigen, die innerhalb der Abschreckungslogik widersprochen haben, mit sehr fantasievollen neuen Plakaten, Klaus Filipschek. Früher haben Plakate immer eine Überschrift gehabt und Text. Wenn es gut lief, hat man da irgendein Foto reingepackt. Sowas gab es bis dahin nicht. Es war sehr anschaulich. Die haben damals zur einen Richtung gesagt, es stimmt gar nicht mit der behaupteten Raketenlücke. Die Amis und die Engländer haben schon längst das Gegenstück zu der SS-20, nämlich auf See in U-Booten mit Poseidon und Polaris-Raketen. Also braucht nicht, es ist gelogen, das heißt, wir müssen nachrüsten. Im Grunde hat das Gleichgewicht schon dann stattgefunden. Und es gab die andere, grundsätzlichere Richtung, die gesagt hat, wir wollen ohne Rüstung leben, wir setzen uns auch ganz bewusst der Gefahr aus, dass wir überrollt werden, aber wir wollen nicht im Schatten von Atomraketen leben, komme was da wolle. Diese beiden Richtungen haben eine Zeit lang mindestens ganz gut miteinander korrespondiert, in einer sehr friedlichen Koexistenz. Es gab einen anderen Bruchpunkt und der hieß Afghanistan, schon damals. Im Dezember 1979 ist die Rote Armee in Afghanistan einmarschiert. Es war sehr schnell klar, dieser Krieg kann nicht gewonnen werden, er ist auch völkerrechtswidrig. Und jetzt war ein großer Teil der Friedensbewegung, wir müssen uns zu Afghanistan positionieren, auch deshalb, weil wir immer gefragt worden sind, was sagt ihr denn zu Afghanistan? Gleichzeitig gab es die DKP, die es jetzt aber mal mehr mit dem Ostblock hatte, und die hat gesagt, Afghanistan ist nicht unser Thema, wir reden bloß über die Raketen in Europa. Und die anderen haben gesagt, nee, wir müssen über Afghanistan reden, erstens wegen der Glaubwürdigkeit nach außen, zweitens auch wegen unserer eigenen Glaubwürdigkeit. Das hat dann dazu geführt, dass es zwei Jahre später eine Trennung gegeben hat. Die Friedensvereinigung ist bis dahin noch, gab es dann nicht mehr, sondern hat die Gruppe abgespalten, wo ich auch dabei war, die hieß Entrüstung. Und die anderen Gruppen, die dazugehört haben, haben sich im Friedensratschlag zusammengetroffen, gesetzt. Ist einiges noch bekannt, wenn ich das erzähle? Ach, du bist schon viel zu jung. Du kannst ja gar nicht wissen. Du hast zwar gesagt, junge Gesichter hier, die Jugend ist da, und zwar als Hauptreferentin des Abends. Okay, aber wir waren, es ist tatsächlich auch über den 10. Oktober 81 hinausgegangen, zum Beispiel am 21. November 1981, es gab auch Ärger, zum Beispiel mit unserem damaligen Kultusminister Gerhard Meyer-Vorfelder, der 166 Lehrern eine Eintragung in ihrer Personalakte verpasst hat, weil sie Unterschriftaktion gemacht hat, wo es hieß, wörtlich, egal wie der Entwurf für das Unterrichtsmodell Friedenserziehung im Bundeswehr heißt, und jetzt, wir werden uns allen versuchen widersetzen, der Schule die Beteiligung an psychologischen Kriegsvorbereitungen aufzuzwingen. Das war eine Aussage auf die Zukunft, aber Gerhard Meyer-Vorfelder hat es auf sich bezogen. Wir haben dann alle eins in die Personalakte gekriegt. Im Rückblick ist es so eine Art republikanischer Verdienstorden. Also ich möchte nicht, dass das hier aus meiner Personalakte rauskommt. Und da gab es nun, da ging der Schuss für ihn nach hinten los, da gab es eine riesen Veranstaltung in der Klostersee-Halle, das Fernsehen hat berichtet. Dann gab es den Ostermarsch. Ich habe jetzt irgendwie die, hoffentlich nichts übersprungen. 1986. Also Ostermärsche gab es dann regelmäßig. Ja, Schwalderstadt. Aber da, also da war halt kreisweit in Schwalderstadt. Mal sehen, ob es jetzt kommt. Nein, ich habe es übersprungen, egal. So, und jetzt der Höhepunkt natürlich. 22. Oktober 1983, die Menschenkette. 108 Kilometer symbolisch von einer Armeekaserne in Vaihingen bis zu einer in Neu-Ulm. 108 Pershing 2, wir machen die Menschenkette. Wir aus Böblingen waren die Ersten, wo das aufgestellt wurde, nämlich in Vaihingen, hat die Menschenkette mit uns begonnen. Ich habe damals noch ein körperliches Erlebnis mit Matthias Wissmann gekriegt, der mich persönlich angegangen hat. Lassen Sie von diesem Politrum nicht beeinflussen! Das war der Höhepunkt. Das war einen Monat bevor der Bundestag dann die Stationierung der Rakete zugestimmt hat. Damals schon dann mit Gegenstimmen des großen Teils der SPD. Es war ein Jahr vorher Regierungswechsel. Bis 1982, als Schmidt Bundeskanzler war, war die offizielle SPD nicht auf unserer Seite. Der DGB war auch nicht auf unserer Seite. Als Helmut Kohl Kanzler wurde, hatte sich eigentlich inhaltlich nicht mehr besonders viel verändert, aber die SPD war jetzt mehrheitlich auf unserer Seite und der DGB hat uns auch unterstützt. Vorher unterstützt hatten uns schon, muss man dazu sagen, die GEW als Einzelgewerkschaft mit Norbert Füssinger, Klaus Filipschek und die IG Druck und Papier, also Vorläufer der heutigen IG Medien. Von Gewerkschaften sind wir eigentlich relativ stark im Stich gelassen worden. Weiterer Höhepunkt, es gab natürlich die unschöne Geschichte noch, dass Peter Maffay in Neu-Ulm gesungen hat oder anfangen wollte zu singen, das dann aber bald beendet hat, weil dann wurde eine Transparenz aufgeblattet und da stand drauf, lieber Pershing 2 als Peter Maffay, und dann ist er gegangen. So, Klaus, also Philipp, wann gibt es eigentlich von dir mal, wann gibt es eigentlich von dir, Philipp, mal eine Ausstellung in Sindelfing, deines Oeuvre? Der lokale Höhepunkt für uns war 8. April 1986, der Bürgerantrag, erster Bürgerantrag in Sindelfingen, Sindelfingen zur atomwaffenfreien Stadt zu erklären. Rein symbolisch, hier werden ja keine Atomwaffen produziert. Man hätte sagen können, die Amis dürfen auf der Autobahn auf Sindelfinger Markung keine Atomwaffen mehr transportieren. Es war symbolisch. Wir hatten als Bürgerantrag 2400 Stimmen zusammenbekommen. Und nach meiner persönlichen Erfahrung war es tatsächlich so, wenn man mit einer Unterschriftenliste kommt und sagt, wir sammeln gerne Unterschriften, wir sagen zwei Drittel rein. Von denen, die sagen, um was geht's, haben etwa 70% gesagt, jawohl, ich unterschreibe. Wir hatten wirklich eine große Resonanz in der Bevölkerung. Der Gemeinderat musste sich dann mit diesem Bürgerantrag befassen und hat ihn mit 22 zu 21 Stimmen abgelehnt. Das ist mir nicht atomwaffenfrei. Das war eigentlich dann aber schon im Abklang, also mindestens zahlenmäßig, der Friedensbewegung. Es gab dann noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Demo gegen die deutsch-französische Brigade am 1. Oktober 88, die war aber so süddeutschlandweit mit 8000 Teilnehmern von Sindelfingen nach Böblingen. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen gemacht, zum Beispiel diese hier. Die NPD wollte ihren Landesparteitag in Sindelfingen 1985 durchführen. Und dann gab es eine ganze, spannend ist, wer unten alles darunter steht, eine ganze Reihe von Organisationen, die OB Bürger geschrieben haben, wir wollen das nicht. Und er hat es tatsächlich dann auch gesagt. Der NPD-Parteitag in, es hat nie ein NPD-Parteitag in Sindelfingen stattgefunden. Es hat dann 1994 ein Republikanerparteitag stattgefunden, den konnte man nicht verhindern, aber der war verhindert. Und noch ein zweiter. 1991, der Putsch gegen Gorbatschow, das war mitten in Ferien, und wir haben am Tag drauf eine Kundgebung gemacht gegen diesen Militärputsch. Das sieht, man sieht aber an den Teilnehmerzahlen, da wird es schon gut, es waren Ferien, das erklärt vermutlich fast alles, aber es waren schon ein paar weniger. Es ging dann auch später los mit dem Irakkrieg 1991, und vor allem im Irakkrieg 2003, wo wir regelmäßig auf dem Marktplatz gestanden sind, in Kundgebung, jeden Samstag die Kundgebung gemacht haben, meistens so 80 bis 100 Leute. Aber wir waren in Sindelfingen bis 2003, das ist die Zäsur, eigentlich regelmäßig präsent über die Presse und über Leute, die uns wahrnehmen wollten. So, das war 22 Jahre Friedensbewegung, das haben wir erreicht. Wir haben den Nachrüstungsbeschluss nicht verhindert. Es gab 1987 das INF-Abkommen, das heißt Gorbatschow und Reagan haben vereinbart, es wird keine landgestützten Atomraketen in Europa geben mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometer. Das hält bis heute, allerdings gibt es, ich weiß nicht, ob du noch reingehst, ein paar Versuche, das Ding wieder zu schrotten. Das waren aber weniger wir, sondern es war tatsächlich eher Gorbatschow, der dafür gesorgt hat, dass das klappt. Wir haben uns ansatzweise mit der Friedensbewegung in der DDR, die ganz, ganz schwach gab, über das Schwerter zum Flugscharen verbunden. Und allgemein ist in der Bevölkerung der Pazifismus stärker geworden. Also dieses Gefühl, wir brauchen mehr Raketen und mehr Waffen und dann sind wir sicherer, das ist in den 60er, 70er Jahren noch gegeben hat, das ist tatsächlich sehr viel geringer geworden. Und jetzt in jeder Geschichte, hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, der Umgang untereinander ist freundlicher. Also jetzt mal die Männer gefragt, kann sich jemand erinnern, dass er irgendwie meinen Kollegen in den 70er Jahren umarmt hat? Da hat man es immer so die Hand geschüttelt. dass sich Menschen, was heute schon fast nichts mehr sagt, aber tatsächlich Leute mit Herkommen vertraut, dass man sich mit Liebe anredet, lieber so und so, also liebe Carola oder sowas und nicht, oder, bei dir hätte ich es auch so gesagt, aber bei jemand anderem, was weiß ich, meine sogar bei einem Schulleiter oder sowas, mit großer Mühe, das ist eine Geschichte, dass der Umgang tatsächlich freundlicher geworden ist und das ist was, was heute noch in unserer Gesellschaft nachhalt. So, 30 Jahre her, am 7. Februar hat in Bad Cannstatt ein Mensch namens Alex Rosen einen Vortrag gehalten über Friedensbewegung und er berichtet jetzt die Taz drüber. Wir müssen, da sagt jemand, wir müssen eine Friedensbewegung aufbauen, wie wir sie in Deutschland schon in den 80er Jahren hatten, ruft ein Zuschauer in den Saal und ein anderer ruft, sagt, da bin ich mir sicher, das klappt. Bitte? Ja, genau. IPPNW, genau, das war das. So, das ist 1981. 3500 Menschen, die in Sindelfingen, 21. November 81, das war die Folie, die ich vorgesucht hatte, die gegen die Nachrüstung demonstrieren. 3500. Und wenn man sie anschaut, die Mehrzahl ist nicht in unserem Alter. Das kannst du mal, wenn es jemand nicht glaubt, hier ist es ähnlich. Wir haben diese Situation mit Anfang der 80er Jahre nicht, die kann man nicht konservieren, in Flaschen füllen und hinterher wieder im Korken. Damals war es eine einmalige Situation, es gab eine ganz klare Geschichte, wir wollen diese Raketen, ich habe Fotos davon, wie die aussehen, dort und dort stationiert in Nutlangen, Schwäbisch Gmünd und die Russen haben die S-21 in der DDR, das wollen wir nicht, das war nichts Abstraktes. Das war aber sehr Konkretes, es gab den Ost-West-Konflikt, den blöden Reagan und den blöden Brezhnev, die wollten wir beide nicht, also waren wir gegen beide, man konnte sich klarer positionieren. Heute ist die Welt sehr viel, es ist 21 war in der DDR stationiert. SS-20 war in der Sowjetunion stationiert, SS-21 war in der DDR stationiert, die hatten eine Reichweite von 120 Kilometer gehabt. Ja, ja, so, genau. Die anderen waren in der Sowjetunion, oder als Ukraine noch. Diese Situation ist nicht wieder, also gegenwärtig nicht wiederholbar. Das heißt, wenn wir realistisch sind, auch in diesen schwierigen Zeiten, also gerade in diesen schwierigen Zeiten, aktiv bleiben. Aber wir dürfen nicht enttäuscht sein, wenn wir nicht wieder 4 Millionen für irgendeine Unterschrift bekommen oder 300.000 nach Bonn oder so. Das heißt, wir müssen einfach als Gewissen versuchen, weiter hörbar zu sein und sich an Zahlen hochziehen. Und, was ganz wichtig war, die Friedensbewegung war glaubwürdig, weil sie nicht für eine Partei ergriffen hat und weil sie auch nichts beschönigt hat. Es ging zum Beispiel bei Afghanistan nicht darum zu sagen, wieso das alles in Ordnung, sondern hat gesagt, entweder wir reden über Afghanistan oder nicht. Aber niemand hat versucht, Afghanistan zu rechtfertigen. Wenn heute eine Friedensbewegung glaubwürdig sein will, muss sie auch aufpassen, dass sie nicht in den Verdacht gerät, sie wolle sich mit einer Seite gemein machen. Wenn wir das schaffen, denke ich, haben wir die Möglichkeit, auch in die Bevölkerung hineinzuwirken. So, danke erstmal für das geduldige Zuhören. Und jetzt kommt Teil. Achso, es gibt nach.
Ich würde gerne noch was fragen.
Ja, frag mich. Ja, aber ich bin jetzt erstmal mit mir fertig und Zugabe für mich. Soll ich damit sagen?
Eine kleine Zugabe vielleicht. Ich erinnere mich an die Zeiten, also Jahresbeginn war sehr schwierig, aber in der ordentlichen Zeit ein schwanger Kind.
81 ist dein Sohn geboren. Genau. Im Juni muss er geboren sein.
Sehr wichtig, war, weißt du?
Da gab es einen Friedenskongress in Böblingen und da warst du mit so einem Dings rumgesessen.
Das wollte ich dir fragen. Du hast von dem Friedenskongress in Goldberg also gar nichts erzählt. Was haben wir denn da eigentlich gemacht?
Diskutiert, haben Arbeitsgruppen gehabt. Da gab es zum Beispiel mit Werner Grunert und Adolf Mirkes, SPD-Leute, die erzählt haben, aus der alten, wie man die kalte Kriegsmentalität überwunden hat. Und wir haben rumgebrainstormt, was man in Zukunft alles Kreatives machen kann. Und es war ein Jugendkongress. Also ich war ungefähr der drittälteste, vermutlich. Norbert und Philipp waren vor mir, aber dann kam ich altersmäßig. Es waren Jugendliche.
Ich erinnere mich, da waren bestimmt 120.
Ja, ja, und es ging zwei Tage, ne?
Genau.
Hm?
Also in der Aula des
Goldberg-Gymnasiums. Ja, stimmt.
Ich ergänze, weil das Beispiel war, aktuell, dass die schon mit so einem Landfahrt ein Typs, glaube ich, im Sommer befindet.
Ja. Ja, ich habe vorhin Hülle gesagt. Okay, okay. Also ich habe das schon, Philipp ist wirklich, sage ich gerne ironisch, unerreichter Meister in Friedensplakatkunst und Flugblattkunst. Auch das hier zum Beispiel, das wurde im Zusammenhang mit der atomwaffenfreien Zone von ihm entworfen. Und es gab dann in den 90er Jahren den Versuch, sagen wir machen ein Denkmal im Sommerhofenpark. Und zwar machen wir Gabionen. Das sind diese Kästen, wo immer beim Baumarkt die Wackersteine drin sind. Kennt ihr vielleicht. Und die stellen wir auf, und zwar so viele, wie Raketen in der Welt sind, so viele Steine stellen wir hin. Immer wenn eine Rakete dazukommt, Stein drauf, wenn eine wegkommt, so wie eine Art Sanduhr oder sowas. Für die Rüstung haben sie zur Stadt Sindelfingen vorgeschlagen, haben gesagt, wir suchen eine Schule, die das betreut. Die Stadt hat es versenkt, muss man dazu sagen. War es so richtig?
Ja. Ich habe eine Anmerkung am Gewerkschaftshaus. Ging zum Schluss, bevor es nachgemacht wurde, Atomwaffenfreizeit.
Ah, ja.
Das war die einzige Stelle im Dorf, das
ich. Das Dorf ist Markstadt, sind die für
die
Stadt?
Ich sage auch.
Okay. Okay, das war.
Ja, ja, ja.
Philipp?
Welche Sindelfinger Gemeinderäte geben wir offen und klar Position, wir werden für das atomwaffenfreie Sindelfingen abstimmen. Die sind namentlich alle in einer Anzeige genannt worden.
Und das war damals schon klar, also die SPD war dann dafür, ob noch, die Grünen waren ob noch dafür. Die beiden Freien Wähler war Ingrid Balzer dafür, der Rest dagegen, bei der CDU, die Nolting, die hieß aber früher noch anders, ne? Ja, Burger war. Burger, die hieß dann später Nolting. Und OB Burger hat dann den Ausschlag gegeben, statt 21:21 im Gemeinderat, da wäre es auch versenkt gewesen, weil du eine Mehrheit brauchst, aber der Burger hat dann vor allem noch den Deckel draufgegeben.
Ja.
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 Das ist nicht bewusst, dass es irgendwelche Initiativen und Aktivitäten gibt, um was zu bewirken.
Also es ist so, das war praktisch, die SPD hat uns ein bisschen, vielleicht gut gemeint, einen ins Kreuz gehauen, weil parallel zu unserem Antrag hat sie vorgeschlagen, wir machen die Hiroshima-Städtepartnerschaft weltweit zur Abschaffung aller Atomwaffen. Und damit hatten alle anderen, unser Antrag ist mit 21:22 abgebügelt worden, der für Hiroshima Städte-Solidarität keinerlei Verpflichtung, sofort 10 Minuten später einstimmig angenommen worden. Und ich war einmal in Hannover bei so einem Kongress dabei, da treffen sich alle möglichen Stadtverordneten, reden miteinander, was man macht, gehen Mittagessen und dann gehen sie wieder heim. Diese atomwaffenfreie Zone, Quatsch, diese Hiroshima-Städtepartnerschaft ist gut gemeint, war aber in Sindelfingen tatsächlich jetzt das Alibi dafür zu sagen, nee, wollen wir nicht.
In der Geschichte bin ich schon einige Jahre drin. Es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr Raum haben. Große Präsenzentscheidungen sind bei dem
im Ruhrgebiet, ne?
Alle 5 Jahre stattfindende Überprüfung von uns zum Nichtverbreitungsvertrag
ja. Atomwaffen. Ah ja.
Da machen die Lobby, Lobbyarbeit.
Die Ruhrgebietstädte vor allem.
Nein, nein. Es sind mittlerweile weltweit
Deutschland,
6.000 Kommunen, die dieser Initiative beigetreten sind. Und die unterstützen auch die Jugendarbeit. Vor Jahren hat sich mal die PEN All Youth Generation gegründet. Also dass man diese Atomwaffen annehmen soll, jetzt in diesem Vertrag, der letztes Jahr im Juli beschlossen wurde.
Okay.
Seit 2005 haben Jugendliche das Recht, bei der UNO-Generalversammlung Redebeiträge zu bringen. Das machen die hervorragend mit Unterstützung. Der Bürgermeister von Frieden. Wir können, die sitzen nicht mehr nur auf der Tribüne als Zuhörer, sondern bringen Redebeiträge in der Generalversammlung.
Aber das ist ja wichtig, was es, also nicht aber, das ist ja wichtig, was du sagst, weil außer den Leuten hier im Raum weiß es in Sinn vermutlich kein Schwein, einschließlich Dr. Föhring, der es auch nicht weiß. Wäre das nicht eine Möglichkeit, also ich bin jetzt Tübinger, aber für euch Sindelfinger zu sagen, wir revitalisieren die Sache, das ist, der Vertrag ist ja nicht befristet, sondern Sindelfinger ist noch Mitglied und machen eine Initiative und sagen, hey Leute, wir sind Mitglied, was machen wir denn da draußen?
Ich war mal in der Bürgerbeschreibung, früher in Böblinger OB Alexander Vogel. Ich habe ihm auch entsprechendes Material übergeben, aber er hat sich nie
gemeldet. Gut, aber Böblinger ist kein Mitglied. Sindelfinger ist kein Mitglied. Ja. Aber das müsstet ihr überlegen, dass man sagt, Leute, wir sind hier Mitglied, was machen wir aus der Geschichte? Also müsstet ihr euch überlegen. Okay? Gut, das war Teil 1, jetzt kommt der wichtigere Teil. Claudia Heid ist Dozentin für Sozialpädagogik in der früheren Ostmark. Früherer Ostmark, also Österreich in Kärnten. Deshalb ist sie nicht hier. Sie ist Mitglied im.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.